Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast-Special. Heute wieder in Gemeinschaftsproduktion von Ankerplatz FFM, der Initiative der katholischen Stadtkirche, gemeinsam mit der Villa Gründergeist. Und von der Villa Gründergeist ist heute Patrick Meinels hier mit zugegen. Was die Villa Gründergeist ist, kann er jetzt gleich selber sagen.
Ja, hallo. Ja, Patrick Meinels, genau ist mein Name. Ich arbeite für die Villa Gründergeist als Community- und Innovationsmanager. Und die Villa Gründergeist ist ein Coworking-Space, der sich auf SozialunternehmerInnen fokussiert und diesen einen Arbeitsplatz, aber auch Meetingräumlichkeiten und Veranstaltungsräumlichkeiten bietet. Und unserer Coworkerinnen haben wir auch heute hier zu Gast und wollen wir interviewen zu ihren Themen, wie sie dazu gekommen ist, Gründerin zu werden, was sie gerade so treibt und wo die Reise noch hingeht.
Ja, heute haben wir als Interviewpartner haben wir Agnesa Kolica. Agnes ist schon seit einigen Jahren hier in der Villa Gründergeist und sie ist quasi so eine Vorzeigegründerin, würde ich fast sagen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was sie macht, welches Unternehmen sie gegründet hat. Was das ist, sagt uns Agnesa jetzt gleich selbst.
Ja, 2018 habe ich den Verein Family Playdays gegründet, zusammen mit meiner Mitgründerin Tina Röske. Eigentlich hat das Ganze schon früher gestartet, nämlich als kleines Projekt 2016, als so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und sich hier ein neues Zuhause aufbauen wollten. Und im Zuge meiner eigenen Geschichte, ich bin aus dem Kosovo mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, habe ich mich quasi irgendwie dazu berufen gefühlt, den Menschen zu helfen, weil ich einfach wusste, was die Herausforderungen sind und vor allem auch für die Kinder und für die Eltern. Und so habe ich dann mit Tina Röske, die selbst auch mal ausgewandert ist in den USA, Traumjob, konnte die Sprache aber erst nach 2 Jahren, hat sie nach einem ersten Playdate sich zuerst zu Hause gefühlt, weil sie mit einheimischen Familien in Kontakt gekommen ist. Und das war dann die Basisidee für Family Playdates und wir haben dann Family Playdates erstmal mit kleineren Fördergeldern von der Max-Planck-Gesellschaft aufgebaut als Projekt und dann 2018 den Verein gegründet, um Familien, Lokale und Geflüchtete zusammenzubringen und zwar in Tandem- und Gruppenveranstaltungen, um so das Miteinander zu stärken und den Familien auf beiden Seiten dabei zu begleiten, sich kennenzulernen auf Augenhöhe und sich gemeinsam bereichern zu können. Sowohl die angekommenen Familien, die hier natürlich kein Netzwerk haben, niemanden kennen und einfach sich auch oft einsam gefühlt haben, abgeschottet am Stadtrand und auf der anderen Seite die lokalen Familien, die natürlich auch neugierig waren auf die anderen Familien und sich gerne engagieren wollten, aber das mit ihrem Familienleben, mit Job und allem auch nicht vereinbaren konnten. Und so haben wir ganz flexible Engagementmöglichkeiten für die ganze Familie geschaffen.
Das heißt Family Playdates, das kann man sich so vorstellen, also du bringst also quasi Familien zusammen und die können dann eine gute Zeit miteinander verbringen, lernen sich kennen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben am Anfang Playdates geschaffen, das heißt Spieltreffen, da sind einfach 2 Familien zusammengekommen, die haben wir natürlich vorher erstmal erreicht durch verschiedene Kanäle und dann haben wir sie gematcht und da gab es natürlich auch Kriterien, die sich herausgebildet haben, zum Beispiel, dass die Familien möglichst nah beieinander wohnen, dass sie Kinder möglichst im gleichen Alter haben und manchmal hat auch das Geschlecht eine Rolle gespielt, je nachdem, wie die Kinder sich dann gegenseitig verstehen und dann sind wir einfach in den Park raus, als wir noch überhaupt keine Mittel hatten und haben uns kennengelernt, manchmal konnten die zugewanderten Familien auch noch gar kein Deutsch, dann haben wir einfach mit einer Translation-App, Übersetzungen stattfinden lassen. Aber das Wichtigste war, dass diese ganze Aufregung eigentlich immer in dem Moment verschwunden ist, als die Kinder dann zusammengekommen sind, weil die brauchen keine Sprache, die spielen einfach miteinander und finden immer irgendwas, was sie miteinander verbindet.
Das heißt, was sich eigentlich so spontan anhört, man bringt die Familien zusammen und die spielen dann miteinander, verbringen da Zeit miteinander, das hat schon ein relativ ausgeklügeltes Konzept, also dass das so auch funktioniert.
Man kann sich es auch manchmal gar nicht vorstellen, aber wenn man dann auch so die Rahmenbedingungen schafft und wenn auch alle Beteiligten sich auch darauf einstellen und darum geht es nämlich auch bei diesen, ich sag mal, konstruierten Begegnungen, die man schafft und auch dieses Framing, das man schafft, dass alle Beteiligten sich sicher sind, dass sie wohlwollend da an die Sache herangehen und dann entsteht auch eine ganz andere Energie zwischen den Menschen, wenn sie sich auf das Positive einstellen. Und deswegen denken wir, dass es auch wichtig ist, dass es auch solche Vermittlungsangebote gibt, in denen man auch sichere Räume für solche Begegnungen schaffen kann. Und wir haben dann mittlerweile mit der Zeit auch unsere Programme weiterentwickelt und haben dann ganze Rahmenprogramme mit auch Gruppentreffen veranstaltet. Dann kamen zum Beispiel in einer Gruppe bis zu 2 Familien zusammen und dann gab es 5 Gruppentreffen oder 4 und die waren dann auch aufgebaut mit verschiedenen Themen. Also zum Beispiel auch, also wir haben diese Gemeinsamkeiten darauf mehr Wert gelegt, zum Beispiel, dass wir dann in das Thema Kultur hatten, zusammen in Museen gegangen sind oder dass wir dann auch das Thema Sport hatten, dann gab es sportliche Betätigung draußen und auch das Thema Natur und Umwelt. Ja, dann gab es das nachhaltige Basteln mit den Kindern, was auch allen viel Spaß gemacht hat. Und wir zum Beispiel mit unserem LESS-Programm, das wir dann hatten, Vielfalt in Gesellschaft und Natur miteinander verbinden konnten.
Mich würde nochmal der Anfang interessieren. Die frühe Phase vor dem ersten Family Playdate. Kannst du mal beschreiben, was da in euren Köpfen vorging und wie ihr dann drauf gekommen seid, okay, so machen wir es jetzt und nicht anders und vielleicht ist auch was schiefgelaufen oder was in eine andere Richtung gelaufen als erwartet. Also was habt ihr da so erlebt?
Ich war damals noch Studentin, hatte eigentlich noch wenig Berufserfahrung, hatte eigentlich noch nie ein größeres Projekt quasi umgesetzt und hatte dann auch überhaupt gar keine Netzwerke in der Stadt, ja, so keine Institutionen. Und in den ersten 3 Monaten hat auch überhaupt gar kein Playdate stattgefunden, weil es erst darum ging, überhaupt diese Netzwerke zu schaffen und zu schauen, wie wir überhaupt an diese Familien herankommen, vor allem an die geflüchteten Familien, weil auch am Anfang die Unterkünfte komplett überlastet waren natürlich, was verständlich ist. Und natürlich war auch der Bedarf da noch anders, als sich erstmal mit anderen freudig zu treffen, sondern es mussten erstmal Grundbedarfe geregelt werden und es hat alles ein bisschen länger gedauert und am Ende bin ich dann in irgendwelche Sprachkurse rein, habe dann das Projekt vorgestellt und dann haben sich Familien am Ende oder beziehungsweise Mütter und Väter, die in diesen Sprachkursen saßen, dann am Ende eingetragen in meine Liste, die ich mitgebracht habe. Wir konnten uns zwar noch nicht richtig verständigen. Ich habe dann irgendwann angerufen, über WhatsApp kommuniziert oder einfach Messenger und sind dann eben mit Bildern und Übersetzungen dann, bis das erste Playdate auch stattfand. Das hat manchmal auch gedauert das war schon in der Anfangsphase war es schon erst schwierig, überhaupt den Zugang zu finden. Und dann wurde uns aber auch klar, wie wichtig es ist, also unsere Arbeit, weil wenn es für uns schon so schwer ist, wenn wir sogar natürlich Zeit extra dafür jede Woche investieren, da überhaupt diesen Zugang, diese Verbindung zwischen den Familien zu schaffen oder überhaupt die zugewanderten Familien zu erreichen, wie schwer ist es dann einfach so im Alltag dann irgendwie auch solche Kontakte aufzubauen. Und selbst wenn man natürlich dann oder die Familien sich über Schulen und so weiter kennenlernen, ist es natürlich auch schwierig, weil da die Hürden auch so hoch sind. Ja, man fühlt sich nicht so sicher, man hat Angst, einen Fehler zu machen, gibt man sich die Hand. Also all diese Fragen können einen hindern und wir schaffen einfach einen sicheren, geschützten Raum dafür.
Das heißt, es sind auch solche kulturellen Aspekte, die da eine Rolle drin spielen. Also gibt man sich die Hand oder wie begrüßt man sich eigentlich? Wie nah geht man aufeinander zu oder wie viel Distanz hält man? Sind das auch Themen, die euch da interessieren, wo ihr die Leute da quasi denen so eine deutsche Kultur auch mal zeigen könnt?
Wir haben uns auch am Anfang die Frage gestellt, machen wir dann irgendwie so vielleicht so einen kurzen, so was wie ein Workshop für Familien auf beiden Seiten, um da die kulturellen Gepflogenheiten vielleicht irgendwie besser kennenzulernen. Aber dann dachten wir uns, dass wir möglichst nah am echten Leben bleiben wollen. Und da sagt auch einem niemand, wie man das zu tun hat. Und deswegen haben wir da in dem Sinne, hatten wir ja da die Kinder, die als schönes Vorbild da fungieren, wie man das ganz einfach macht. Und selbst wenn man vielleicht einen Fehler macht, dann lacht man drüber. Ist vielleicht kurz beleidigt und dann rauft man sich wieder zusammen.
Gab es da mal solche Situationen, wo es dann auch mal ein bisschen geknirscht hatte? Kannst du dich da an so Anekdoten erinnern? Oder?
Tatsächlich nicht. Also wirklich alle Begegnungen waren einfach sehr wohlwollend auf beiden Seiten, dass man sich da nicht Da, also es waren alles positive Begegnungen und natürlich waren vielleicht kurze Peinlichkeiten da, weil man nicht wusste, wie man etwas sagt oder macht. Aber meistens, auch wenn jemand vielleicht mal was gesagt hat und sich unsicher war, hat man das ja auch gemerkt und man wusste, dass beide Seiten es wirklich gut meinen und konnte sich wahrscheinlich irgendwas auch schneller verzeihen, wenn man dann mal ins Fettnäpfchen getreten ist. Und da hatten wir tatsächlich keine schlechten Erfahrungen. Wir standen natürlich auch begleitend immer zur Seite während der ganzen Programmphase, sodass sich beide Seiten bei uns melden konnten, wenn es Schwierigkeiten gab.
Vielleicht nochmal, wie geht's denn nach dem ersten Family Playdate dann eigentlich weiter? Also treffen sich die Familien dann untereinander ohne eure Hilfe oder bleibt ihr da immer dabei oder wie sieht so der weitere Verlauf aus?
Anfangs war es so, dass wir die Playdates begleitet haben. Da hatten wir dann auch einige Volunteers zusammen und die haben wir dann da auch geschult, wie sie da dann am besten die Familie unterstützen können und haben diese Begleitung beim ersten Treffen noch immer angeboten. Und das Ziel ist natürlich aber, dass die Familien langfristig sich auch alleine selbst treffen. Dann haben wir das Ganze aber in Gruppenprogramme umgewandelt und hatten dann immer quasi solche Kohorten mit 6 bis 8 Monaten und an einer Kohorte haben dann auch bis zu insgesamt 12 Familien, also 6 Tandems teilgenommen, sodass wir dann am Anfang einen Kickoff hatten und da konnten sich dann alle 12 Familien auf einmal kennenlernen, also ihre Tandempartnerschaften. Aber auch dann quasi so die anderen in der Gruppe. Und da war auch das Ziel, dass wir dann quasi über die Tandempartnerschaften hinausgehen, auch in eine kleine Community. Weil es natürlich, weil wir die Möglichkeit erkannt haben, dass dadurch natürlich die Netzwerke sich einfach multiplizieren können. Und dann haben sich auch untereinander auch mal wieder Netzwerke gebildet. Und man hat so insgesamt auch mehr Spaß. Und
war das denn eigentlich auch so, dass die Familien, die sich kennenlernen konnten, dass die dann auch nach diesen Aktivitäten zusammengeblieben sind? Haben sich da Netzwerke gebildet?
Ja, viele Familien sind auch danach zusammengeblieben. Manche treffen sich noch regelmäßig. Andere schreiben sich vielleicht im Jahr mal Geburtstagsglückwünsche. Aber wir hatten zum Beispiel auch Familien, die, bei denen wir dachten, dass die eigentlich sich nicht mehr treffen. Und dann dann gab es irgendwie zum Beispiel doch konkrete Situationen, in denen es in der Heimat der Familie zum Beispiel, Afghanistan, in der sich die Lage akut verschlechtert hatte, dann die Familie angerufen hat und gefragt hat, wie sie ihre Tandemfamilie unterstützen können und dass sie mit ihnen noch in Kontakt sind und dann nach Möglichkeiten gesucht haben. Und das ist ja auch dann eine Art Netzwerk, selbst wenn man sich vielleicht so in Krisensituationen aufeinander irgendwie verlassen kann oder jemand hat, auf den oder die man zugehen kann.
Du hast eben gerade Afghanistan erwähnt. Wo kommen die Familien eigentlich her, die du hier betreust, würde ich mal sagen?
Wir hatten am Anfang sehr viele Familien aus Afghanistan. Das lag vielleicht auch daran, dass wir dann über einen Sprachkurs irgendwie direkt auf eine afghanische Community gestoßen sind und dann auch durch Mundpropaganda. Und dann haben wir aber auch sehr viele syrische Familien gehabt. Wir hatten auch Familie mit eritreischem Hintergrund und auch andere Hintergründe, also eigentlich alle, die gerade irgendwie aus allen möglichen Ecken der Welt, die gerade natürlich aus den Menschen flüchten müssen.
Und das Matching, passiert das dann nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel man kommt aus einer anderen Kultur oder man kommt aus der gleichen Kultur oder man kommt aus einer Kultur, die sich irgendwie ähnelt oder passiert das nach ganz anderen Kriterien? Wie funktioniert das?
Da haben wir eigentlich keine großen Kriterien gesetzt. Das wichtigste Kriterium war einfach, dass die Kinder tatsächlich möglichst gleich alt sind. Und wenn, dann ging es darum, ob das Kind dann, dass die Tochter zum Beispiel sich mit Mädchen im gleichen Alter nicht gut versteht oder der Junge nur sich mit Mädchen oder nur mit Jungs versteht. Und sowas muss man wirklich berücksichtigen, weil sonst, wenn die Kinder werden, 2 kleine Mädchen, die haben sich komplett gestritten die ganze Zeit. Das ist aber auch eher die Ausnahme. Und dann wurde es halt natürlich schwierig, sich dann da öfters zu treffen. Konnte sich einfach nicht leiden. Und das kann ja passieren. Auch zwischen den Eltern. Ist ja auch normal. Generell ist das wichtigste Kriterium wirklich, dass die Kinder möglichst gleich alt sind, dass da ein gutes Match ist, dass das Geschlecht oft auch stimmt, damit sie sich möglichst gut verstehen und dass die Familien möglichst am gleichen Ort wohnen, weil es manchmal sogar schwierig wird, von einem Stadtteil ins andere zu gehen, weil es einfach auch zeitlich für die Familien eine Herausforderung ist. Wir wissen ja, wie sehr Familien ja auch belastet sind, auch vor allem jetzt natürlich während der Corona-Situation. War alles nochmal schwieriger, da hatten wir aber dann trotzdem auch noch Playdates gemacht, aber dann digital. Und das hatte, ja, das hat dann auch funktioniert, zumindest, dass man sich dann gegenseitig ja, durchs Haus geführt oder durch die Wohnung oder durch das Zimmer. Und in einem Fall haben auch zwei Mädels entdeckt, dass sie einfach das gleiche Puppenhaus hatten. Nur hatte eine das Puppenhaus gekauft und die andere hat sich selbst nachgebastelt, weil sie es sich halt nicht leisten konnte.
Ach, das
und
das war auch schön, ja.
Auch natürlich Erkenntnisse so auf beiden Seiten, die natürlich auch, ja, auch sehr prägend sind.
Das hört sich schon wirklich total spannend an, also auch wie dann Familien dann zusammenkommen. Damit wir einfach so eine Vorstellung davon bekommen, wie viele von diesen Treffen gab es eigentlich in dieser Zeit ab 2018? So in etwa.
Also wir haben über 2000 Menschen erreicht.
Ja. 2000?
Also mit verschiedenen Programmen, die wir durchgeführt haben in dieser Zeit. Über 2000 Menschen in Frankfurt.
2000 Menschen, also allein hier in dieser Gegend, allein hier in Frankfurt schon. Ja. Ja, ja. Das ist echt eine ganze Menge. Das heißt 2000 Menschen und das heißt, dann gab es einige hundert solcher Dates dann wahrscheinlich auch.
Ja.
Hört sich nach einer Menge Arbeit an. Ja.
Ja, Stichwort Arbeit. Das ist jetzt ein tolles soziales Projekt, aber du bist ja auch Unternehmerin. Wie sieht denn die Geschäftsmodellseite von deinem sozialen Unternehmen aus?
Family Playdates wurde größtenteils über ganz klassisch über Fördermittel finanziert. Und wir hatten aber auch ein Programm entwickelt, um uns langfristig auch unabhängig zu machen von Fördermitteln, weil es natürlich auch notwendig ist und deswegen kommt auch der sozialunternehmerische Gedanke. Es wäre ja schön, wenn man sich dann immer darauf verlassen könnte, dass es immer genug Fördermittel gibt. Aber da ist natürlich auch ein hoher Wettbewerb auch da und es gibt auch einfach nicht so viele Fördermittel. Und auch der Weg und überhaupt die ganze Konstellation ist auch schwierig, sich das alles so zusammenzusetzen, weil der eine Förderpartner gibt 50%, der andere 10%, der andere 30%. Jeder hat ganz andere, unterschiedliche Vorgaben. Und wenn man ein Projekt haben möchte, dann muss man es so schaffen, dass man vielleicht 4 Förderpartner zur gleichen Zeit gewinnt und alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das macht es natürlich auch schwierig, da auch zu planen. Und es ist wichtig, auch weil es darum geht, dass bei mir der Gründungsphase ist es auch so, dass, oder auch natürlich langfristig, über diese Fördermittel werden auch nur Projektkosten getragen, aber nicht die Organisationsentwicklung. Und die Organisationsentwicklung, was ja eigentlich klassische Startups über Venture Capital bekommen, über Investitionen, die bekommen Sozialunternehmen nicht. Und vor allem nicht, wenn sie nicht renditeorientiert sind. Ja, wenn da nicht das Ziel steht, Gewinne zu machen. Und das Ziel steht auch nicht da. Also man kann Gewinne machen und das ist auch in Ordnung, aber oft ist es ja auch nicht möglich, also dass man das so in diese Richtung macht. Das soziale Unternehmerische ist einfach wichtig, damit soziale Unternehmen sich zum einen unabhängig machen von der Förderstruktur und zum anderen auch für die eigene Organisationsentwicklung und für die langfristige Planung. Weil Fördermittel werden für ein Jahr ausgegeben, für 3 Jahre, vielleicht mal auch für 5 Jahre. Und dann hat man sich was Großes aufgebaut, tolle Strukturen. Und ich kenne sehr viele soziale Unternehmen, die dann einfach ins Nichts gefallen sind. Und und deswegen ist es wichtig, da auch eigene Modelle reinzubringen. Je nach Branche geht es leichter oder schlechter, wenn man in der Nische ist, die es schon gibt in der Form. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Ernährung oder Sport gibt, ja, das gibt ja schon diesen Part im klassischen Bereich, im klassischen Markt gibt es schon Geschäftsmodelle dafür. Und wenn man da jetzt einen sozialen Impact noch reinbaut oder eben ökologischen, fällt ja auch unter den Begriff Soziales, dann hat man ja trotzdem einen direkten Kunden, den man ansprechen kann. Und bei solchen Programmen, wie wir sie haben, ist es super schwierig, einfach eine direkte Kundschaft in dem Sinne zu gewinnen. Es sind immer indirekte Kundschaften, weil unsere Kundschaft das einfach nicht bezahlen kann, sich das nicht leisten kann. Und deswegen ist es natürlich trotzdem wichtig zu gucken, wie kann man da irgendwie trotzdem noch ein Modell bauen, dass man da über eine dritte Partie vielleicht reinbringt oder so. Und wir haben dann zum Beispiel auch Programme gestartet, auch mit Unternehmen, Bereich Corporate Volunteering. Da hat dann das Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Teilnahme ermöglicht an unseren Programmen und dadurch konnten wir das Ganze finanzieren. Die Mitarbeitenden hatten einen Vorteil, das Unternehmen hatte einen Vorteil und die geflüchteten Familien hatten dadurch auch einen Vorteil. Und an solchen Konzepten arbeiten wir.
Das heißt also, deine Kunden, deine Endkunden, könnte man sagen, das sind die Familien selber, aber deine direkten Ansprechpartner, um dann auch Einkünfte zu generieren, sind nicht die Kunden selbst, nicht die Endkunden, sondern das sind dann beispielsweise dann solche Firmen.
Genau, ja. Also, oder halt eben über den klassischen Sozialmarkt dann auch natürlich Ministerien, Stiftungen und so weiter. Aber dann auch unter sehr engen Bedingungen. Das heißt, die Gelder, die werden dürfen nur für Projekte ausgeschüttet werden, weil natürlich brauchen wir auch Gelder für Miete, für die Organisationsentwicklung, für die Geschäftsleitung, fürs Fundraising, fürs Marketing. Das sind alles zusätzliche Gelder, die eben vor allem in sozialen Startups eben am Anfang halt auch eine große Herausforderung darstellen.
Genau. Ja. Also das heißt, du hast im Prinzip eine klassische Unternehmensführung mit allem, was dazugehört, also auch mit, klar, du hast gesagt, Miete, mit dem Marketing, mit dem Marketingbudget, was bereitgestellt werden muss, aber du hast dann dennoch auch im Prinzip die erschwerten Bedingungen, dass die Einkünfte schon nicht so einfach dann zu generieren sind.
Ja, und es ist am Ende auch einfach so ein Flickenteppich und es ist dann auch, man ist immer so auch vom Außen abhängig und wir wollen ja nicht so sehr abhängig sein vom Außen. Und manchmal, und das ist ja das Besondere an vor allem Startups oder jungen Organisationen, Unternehmen, dass sie ja quasi sowas wie Innovation reinbringen, in dem Sinne Sachen entdecken, die es schon gibt, aber vielleicht, wie man sie noch besser machen kann. Und wir sind ja auch so direkt an der Quelle, das heißt in unserem Bereich auch direkt an den Familien. Wir haben den direkten Kontakt auch zu den Menschen, zu den Bedarfen. Wir können direkte Ermittlungen machen von den Bedarfen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann abhängig ist von Institutionen, die dann trotzdem das Paradigma setzen, ja. Obwohl wir eigentlich an der Quelle sind. Und eigentlich müsste es ja andersherum sein, dass man sich ja dann mehr an uns orientiert und guckt, okay, was, und das macht, wird natürlich auch gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es einfach herausfordernder, als wenn man dann einfach einen direkten Kunden hat, eine direkte Zielgruppe und die quasi auch die Einnahmen einbringt und man da langfristig dann auch eine exponentielle Kurve zeichnen kann und da einfach besser planen kann. Es ist ja immer, geht ja immer um Planung. Selbst ein Startup kann oder ein großes Unternehmen kann scheitern, beziehungsweise das Konzept geht dann vielleicht irgendwann doch nicht auf.
Du hast das Planung hast jetzt gerade angesprochen. Du sagtest, du hast 2018 hast du das Unternehmen gegründet als Verein mit einer Kollegin noch zusammen. 2022 habt ihr dann nochmal was geändert. Wie schaut das jetzt momentan aus?
Ja, wir haben im letzten Jahr Grow Together Germany gegründet. Thematisch ist das immer noch das Gleiche. Wir bringen weiterhin Menschen zusammen. Wir haben aber unsere Zielgruppe erweitert, also nicht mehr nur Familien und nicht mehr nur geflüchtete Menschen, sondern allgemein zugewanderte Menschen und bringen damit auch langfristig, ist das Ziel da auch mit dieser Neugründung oder beziehungsweise Weiterentwicklung, ist es unser neues Dach, da auch unsere Arbeit effizienter zu machen, also auch das Matching, indem wir eine Social-Matching-Plattform aufbauen. Und das Matching haben wir bisher manuell gemacht und das möchten wir einfach effizienter machen und qualitativer und durch einen Algorithmus, der dann diese ganze Arbeit für uns macht. Und dadurch können wir dann nicht nur die Qualität der Matchings verbessern, weil natürlich so ein Algorithmus viel schneller und viel besser Kriterien zusammenbringen kann, als eine einzelne Person das machen kann. Und aber auch wir dann dadurch langfristig auch viel mehr Menschen erreichen können. Also wir können dann langfristig in ganz Deutschland auch Menschen erreichen und natürlich dann auch in Frankreich, wenn dann Grow Together France auf die Beine gestellt wird. Oder in Grow Together Europe.
Das heißt, das ist eine richtige Wachstumsstrategie, die ihr jetzt dann ausgebaut habt, die ihr dabei seid auszubauen, um dann zu expandieren.
Ja, es ist aber eine sehr langfristige Strategie, weil wir natürlich wissen aus unserer bisherigen Arbeit, dass die Matchings für die Qualität der Matchings ist es natürlich wichtig, dass alle möglichst beieinander wohnen und die Menschen sich treffen können. Deswegen können wir auch als soziale Unternehmen auch nicht den Anspruch haben, dass wir sofort irgendwie Millionen bekommen, um uns in ganz Deutschland sofort etablieren zu können wie so klassische Startups, sondern wir gehen einfach von Region zu Region und wachsen ganz, ganz langsam und schauen einfach, wie auch die Bedarfe dann in den Regionen sind und können dann so sicher und langsam quasi dann einfach mehr Menschen erreichen. Und auch so, dass natürlich in der Region die Menschen sich, also das Digital ist nur Mittel zum Zweck, es ist nur eine Vereinfachung, aber niemand braucht die x-te digitale Plattform.
Okay, ja, wunderbar. Hört sich sehr, sehr spannend an. Wenn sich jemand sich näher dafür interessiert, sich ein bisschen schlau machen will, wo finden wir dich eigentlich? Finden wir dich im Netz wahrscheinlich?
Ja, wir haben jetzt unsere erste Landingpage mit Grow Together veröffentlicht und bald kommt auch die ganze Website. Ansonsten findet man uns auch in der Villa Gründergeist und auf ganz vielen Plattformen auch, sozialunternehmerischen Plattformen, aber auch bei Volunteer-Plattformen. Da schreiben wir auch aktuell immer alle unsere Programme aus. Wir haben nämlich aktuell auch ein Programm, das nennt sich Vielfaltsfreundin. Und das ist auch unser erstes Programm mit Grow Together. Da matchen wir zugewanderte und lokale Frauen und bieten einen geschützten Raum auch wieder für diese Tandempartnerschaften, in dem die Frauen ihre Wünsche, Bedarfe auch selber definieren können und selber bestimmen können, wie sie ihre Tandempartnerschaft gestalten möchten. Und das Programm starten wir dann auch im Mai und da kann man sich auch gerne bei uns bewerben.
Neben dem direkten Matching, woran vielleicht Leute interessiert sein können, kann ich mir vorstellen, dass es viele gibt, die jetzt einfach sagen, da würde ich gerne irgendwie Unterstützung leisten und das Projekt irgendwie fördern. In welcher Form könnte das passieren? Was braucht ihr gerade? Kontakte zu bestimmten Organisationen oder Geldgeber, Hilfe bei der Digitalisierung? Was kann euch helfen?
Hilfe bei der Digitalisierung ist sehr wichtig. Also das ist natürlich als Sozialunternehmen schwierig, da wir ja keine Investments bekommen, kein Venture Capital im klassischen Sinne, ist natürlich schwierig, diese digitale Plattform da einfach nur dafür eben Kapital zu bekommen. Und deswegen brauchen wir da ganz viel Unterstützung und in der Weiterentwicklung und natürlich auch in anderen Prozessen, wobei wir da mittlerweile auch gut aufgestellt sind. Aber auch wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Veranstaltungen planen, für die Get-Togethers und so weiter, da freuen wir uns natürlich auch, wenn sich Menschen, wenn sie ihre Zeit gerne da einbringen und mit uns dann auch da in die Planung gehen und in die Ausgestaltung und Ideen mitbringen.
Gut. Agnesa, du bist jetzt 5 Jahre bist du jetzt in dem Job drin. Du hast gesagt, du hast da im Studium hast du schon angefangen damit, das in sehr jungen Jahren, bist ja immer noch sehr jung. Und was würdest du denn jetzt sagen nach diesen 5 Jahren? Gibt es da eine Erkenntnis, wo du sagst, da weiß ich jetzt nach 5 Jahren, weiß ich was, das wusste ich vorher nicht?
Es sind natürlich super viele Erkenntnisse, weil ich ja auch einfach den ganzen Sektor auch noch nicht kannte. Und oder beziehungsweise die Sektoren, das ist ja der klassische Markt, der soziale Markt. Also mir hat einfach ganz viel Wissen natürlich schon vorher gefehlt, was ich vor allem gelernt habe, ist, wie man sich dieses Wissen möglichst schnell aneignet. Und das ist etwas, was ich mir zum Beispiel jetzt rückwirkend sagen würde, frag einfach, geh hin und frag den Menschen, trau dich, halte dich nicht zurück, vor allem wenn du auch deine ganze Zeit ja selbst für ein gesellschaftliches Thema einsetzt und habe da die Erfahrung gemacht, dass viele auch da sehr gerne helfen und unterstützen. Und das gebe ich auch gerne weiter, einfach wirklich dieses Fragen, sich trauen. Und ansonsten würde ich manchmal sogar fast sagen, vielleicht ist es manchmal besser, nicht ganz zu wissen, wie groß die Herausforderungen sind von Anfang an. Weil das Gründen einfach eine Achterbahnfahrt gleicht. Man geht manchmal 5 Schritte vor und dann wieder 10 Schritte zurück und dann wieder 3 Schritte vor. Und das kann innerhalb eines Tages passieren.
Okay, super. Es hört sich super spannend an, was du erzählst. Es ist einfach hochinteressant und ich finde es auch ein ganz hervorragendes soziales Projekt, wo ich denke, manchmal wissen wir in der Gesellschaft gar nicht so sehr, was für Leute es da gibt, was für Anstrengungen es da gibt und welche Initiativen da überhaupt auch so aufpoppen und wie Leute da engagiert sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Gesellschaft viel, viel stärker noch profitieren wird, als wir es heute vielleicht ahnen. Also Agnesa Kulitzer, vielen Dank, dass du jetzt hier mit dabei warst. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, sehr viel Glück, sehr viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Und dass es auch gut vorangeht. Und mit diesen Expansionsstrategien, ich glaube, das halten wir auf jeden Fall nochmal im Auge und drücken dir da auch den Daumen, dass das gut wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Patrick. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, das war unser Podcast-Special von Ankerplatz FFM in Kooperation mit der Villa Gründergeist. Und mein Name ist Jörg Häuser und ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen. Tschüss.